Geistlich leben, das war das Thema für uns als Jesusgemeinschaft im letzten halben Jahr. Jeder hat einen Abend gehabt, meistens dauerte das so 20, 30 Minuten, was so erzählt wurde. Vielleicht auch mal eine ganz gute Idee für Hauskreise oder Gruppen, in denen ihr seid. Wie lebe ich eigentlich mein geistliches Leben? Was mache ich da konkret eigentlich? Die Dia-Show hat es ja auch gezeigt, es ist weltweit unter Christen, gibt es so unterschiedliche Frömmigkeitsstile, so unterschiedliche Arten und Weisen, sein Christsein zu leben. Und was mir wichtig ist, was ich als Person für mich als wichtig erachtet habe, ist das, was ich jetzt euch so mitteilen möchte. Und ich fange dazu an mit einem Bibeltext aus Lukas 10. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Ja, jetzt hätte ich gern die nächste Folie, bitte. Man sieht hier von Rembrandt gezeichnet diese Situation, die ich gerade beschrieben habe aus Lukas 10. Ende des 17. Jahrhunderts, 1669 in Amsterdam entstanden, zum Ende des Lebens dieses großen Malers. Und er hat links die Martha gezeichnet als so eine typische Dame, die viel auf den Schultern trägt. Sie ist so leicht nach vorne gebeugt. Sie ist bemüht, sie ist besorgt und ihr etwas überdimensionaler Zeigefinger zeigt auf dem hellen Hintergrund von Jesus, über Jesus hinweg auf Martha, die im Gegensatz zur auf Maria, die im Gegensatz zu Martha recht entspannt sich in ihrem Stuhl da bequem gemacht hat. Und ich finde, irgendwie sowas Präsidiales ausströmt, ne? Also ihr ist die ganze Situation jetzt auch nicht so wichtig. Ich stelle mir so, Präsident Obama würde vielleicht auch so sitzen oder so, keine Ahnung. Und in der Mitte sehen wir also auch, sehen wir dann Jesus, der schon so sich ganz der Martha zuwendet und eben jetzt mit ihr kommuniziert. Aber die Hand geht dann weiter zu Maria und er nimmt ja in dieser kleinen Erzählung auch wirklich die Position von Maria ein und unterstützt Maria. Und das ist schon etwas verwunderlich. Es ist eine Wundergeschichte, nicht mit einem Wunder, sondern wo man sich eben wundert. Und ich glaube auch, die Bibel hat deswegen dieses Stück aufgenommen, diese kleine Szene, weil sich die Jünger darüber gewundert haben. Und man hat damals sicherlich so manches Mal darüber gesprochen, wie kommt es denn eigentlich? Denn die Situation als solche ist uns, glaube ich, ja allen bekannt. Gerade wenn man Kinder hat, kennt man die Situation, wo man nach dem Essen dann abräumen muss und das Geschirr spülen und so. Und dann ist eben Hilfe gefragt. Das wissen ja auch alle Kinder. Bei unserem Ältesten war es so, dass er immer genau dann aufs Klo musste, ne? Und die anderen waren dann damit beschäftigt, das zu tun, was getan werden musste. Und wenn er zurückkam, dann gab es den üblichen Streit und dann haben wir uns natürlich nicht auf die Seite von unserem Ältesten gestellt und gesagt, er tat, was er tun musste, obwohl das vielleicht auch stimmte, keine Ahnung, aber sondern es hieß dann immer, also kannst du nicht vielleicht dann auch später mal und so weiter, ja. Und Jesus sagt aber hier, nein, das ist tatsächlich anders. Er sagt hier, eins tut Not. Jetzt hätte ich mal gern die nächste Folie. Und das bitte ich euch jetzt hier zu bedenken. Und das ist auch das, was die Jünger gewundert hat. Nämlich, dass Jesus sagt, Enos, der Estenchia, also im Griechischen eines eines ist, tut Not, ist notwendig, ja. Oder ich gucke mir dann immer so mehrere Sprachen an, wenn ich Bibel lese, in denen ich mich so einigermaßen zu Hause fühle. Im Lateinischen heißt es dann unum, necessarium, eines ist notwendig. Oder im Englischen heißt es, there's only one thing you need. There's only one thing. Es ist nicht irgendwie das, sondern für dich ist jetzt eine Sache notwendig. So. Oder une seule chose est nécessaire. Auch im Französischen, also eine Sache. Das wird betont in allen Übersetzungen. Und so hat es Jesus auch gemeint. Eines ist notwendig. Und das ist natürlich schon die Frage, was ist denn das eine, was notwendig ist? Ist es jetzt zu Jesu Füßen sitzen? Da haben wir gelust. Das können wir nicht mehr. Also kann Jesus das so ja auch nicht gemeint haben. Aber was hat er dann gemeint, wenn er sagt, eines aber ist notwendig? Jetzt hätte ich gerne die nächste Folie, bitte. Zur selben Zeit in Amsterdam, wahrscheinlich nur wenige Straßen weiter, hat ein anderer Mann ein Buch genau über diesen Text geschrieben. Jan Amos Comenius, die Pädagoginnen und Pädagogen unter euch werden ihn kennen. Er gilt noch bis heute als der Begründer der modernen Pädagogik. Er war Bischof gewesen in seinem Lehrer, er war in seinem Leben. Er war, hat viele Bücher geschrieben, ein großes wissenschaftliches Werk hinterlassen. Aber er selbst sagt von seinem Leben, mein Leben war ein Wandern, eine Heimat hatte ich nicht. Es war ein ruheloses, fortwährendes Umhergeworfenwerden. Niemals und nirgends fand ich einen festen Wohnsitz. Zweimal ist ihm seine Frau weggestorben, einmal mit allen Kindern. Viermal musste er komplett fliehen und all sein Hab und Gut zurücklassen, auch seine Bibliothek, was, glaube ich, für so einen wissenschaftsgeneigten Menschen damals so ungefähr dem entspricht, wie wenn bei uns der komplette Computer abstürzt ohne Backup oder das Handy weg ist oder so. Also so eine richtige Katastrophe. Ja. Er hat sich am Ende seines Lebens eher auf dieser Seite gesehen. Ich war zu oft Martha und zu wenig Maria. Und in diesem, darüber spricht er. Er war vielleicht zu oft auf dieser Seite des Reaktiven, da kommt Besuch, jetzt muss ich was tun, und zu wenig auf der proaktiven Seite. Was will eigentlich Jesus von mir? Das hatte die Maria verstanden. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn du verstehst, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, wenn dir das offenbar wird, dann ist das Leben auf einmal nicht mehr nur das, was ich tun muss und ein Reagieren auf die Notwendigkeiten, sondern dann geht es darum, dass ich tue, was Gott möchte, dass ich nach seinem Reich trachte und dann wird mir alles andere hinzugegeben, wie es ja in der Bergpredigt heißt. Darum geht es. Er hat also versucht, das herauszufinden und seine Methode war, der Mensch sollte sich selbst erkennen. Er sollte versuchen, im Buch der Heiligen Schrift zu lesen. Er sollte versuchen, im Buch der Natur zu lesen. Und daraus würde ihm so langsam klar werden, was das Einzige ist, das Nächste Notwendige für ihn. Wir haben ja über das geistliche Leben gesprochen und wie wir das ja so umsetzen. Und ich möchte euch jetzt Nummer 3, Claudia, vielen Dank, oder die nächste Folie. Dankeschön. Wenn ihr euch mal in einer Lage wiederfindet, man kann über dieses Thema sehr, sehr viel sprechen. Man kann über sein ganzes Lebensziel, man kann ein Jahresziel oder man kann auch mal sagen, was ist jetzt eigentlich für mich so als Nächstes. Aber in diesem Rahmen möchte ich jetzt einfach nur mal sagen, wie mache ich das in meinem Alltag? Und in meinem Alltag ist es so, dass ich manchmal einfach, wenn ich zu viel zu tun habe, dass ich mich dann einfach hinsetze und höre, Herr, was möchtest du jetzt, was ich tue? Was ist das eine Notwendige? Das eine Notwendige. Und es gibt in jeder Situation ein Notwendiges, was wir tun können. Ich glaube nicht, dass uns das eng führt, sondern dass uns das in eine große Weite führt. Weil Gott aus allen Situationen immer wieder ein Notwendiges generieren kann. Das ist keine Einzelaufgabe für jeden, die man mal falsch, mal richtig machen kann. Sondern es kommt auf unsere innere Haltung an. Und das ist doch die gute Nachricht von Gott, dass wir alle, jeder so wie wir sind, einen Beitrag leisten können dazu, dass die Welt wieder ein Stück weit mehr das wird, was Gott möchte, dass sie ist, dass sie das wird, was sie sein soll. Und dazu können wir beitragen. Und das finden wir, wenn wir in diesem ganzen Labyrinth, wie Comenius sagte, das uns manchmal umgibt und wo wir gar nicht wissen, sollen wir links, sollen wir rechts gehen, dass wir diesen roten Faden, der uns aus dem Labyrinth herausführt, das ist diese Frage, Herr, was ist jetzt für mich dran? Was ist das eine Notwendige, was ich jetzt tun soll? Und wenn ich dann so sitze und höre, dann fällt mir mal ein, schreib dem mal eine E-Mail, ruf den mal an. Und ich lasse dieses Ganze, was mich so bedrängt, was ich eigentlich tun müsste, mal nicht an mich ran, sondern höre einfach auf Jesus und sag, Herr, was ist dir jetzt wichtig? Eine andere Methode, die ich da habe, die stammt von Thomas Merton, einem Trappisten-Mönch, der sagt, unser Stream of Consciousness, das, was uns so durch den Kopf geht, ne? Also wenn ihr euch einfach mal zu Hause auf den Stuhl setzt oder auf Sofa oder auf den Sessel und dann macht er mal die Augen zu und dann poppen da ganz viele Dinge auf. Wir nehmen mal an, dieser Strom, was uns so ist, ist so ein Fluss und ich nehme mich einfach mal zurück und gucke auf diesen Strom und gehe einfach mit dem Atem, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner und betrachte das einfach still. Und dann macht's Pop und auf einmal kommt da wieder irgendetwas, was mich beschäftigt. Dann gucke ich mir dieses Schiffchen an, habe dann in meinem Textprogramm, wenn ich das geistliche Tagebuch so führe, so ein Kürzel, JWD, und dann gibt das gleich den Satz, Jesus, was willst du dazu sagen? Und dann gebe ich das einfach an Jesus ab und sag, höre auch kurz, Herr, was willst du mir dazu sagen? Schreib das auf. Gehe wieder in meine Warteposition und lass den Strom der Zeit an mir vorüberfließen. Und dann dauert es nicht lange, ich spreche also von Zeitabstand von 2-3 Nanosekunden, da macht's wieder Pop, ne? Und schon ist wieder das Nächste da. Und so ist unser Lebensstrom einfach so eine, da was wir im Kopf haben, geprägt von vielen, vielen kleinen Dingen, die uns immer wieder beschäftigen, bewegen, uns gefangen nehmen manchmal auch. Und dann tut's gut, einfach mal zurückzugehen und zu sagen, so, und jetzt, dann geht das langsam langsamer und dann komme ich wieder runter und ich merke wieder das, was wirklich zählt, was jetzt für Jesus wichtig ist. Und ich kann dann auch hören und eine Antwort finden auf die Frage, Herr, was ist jetzt dran? Nun ist das Leben ja aber auch tatsächlich von mancher Notwendigkeit geprägt, in die wir uns einfach reingeben müssen. Wir haben nicht immer die Muße und die Zeit zu fragen, was ist jetzt dran, was ist jetzt für dich, Jesus, das Notwendige. Und das ist so im Alltag, einfach in der Arbeit, da muss einfach vieles getan werden. Und da habe ich mir angewöhnt, eben dieses Herzensgebet, was von den russischen Staatsen stammt. Das sind solche heiligen Leute da in Russland gewesen, oder gibt es ja auch noch. Und die haben so diese Methode, mit dem Einatmen, Herr Jesus Christus, zu sagen und mit dem Ausatmen, erbarme dich meiner. Ist also so ein leibgewordenes Gebet und das kann man auch üben, das kann man auch automatisieren. Und in ganz vielen Gelegenheiten, wenn man nicht so 100% jetzt gerade beschäftigt ist, atme ich die Gegenwart Gottes ein und aus. Und das hilft mir einfach, diese Dimension, dass mein Leben einer Sache dient, einem Beitrag, den Gott möchte, dass ich ihn bringe und den er mich auch befähigt, dass ich ihn bringe. Womit er mich auch nicht überfordert, aber wo er mich richtig mit hineinnimmt in sein Abenteuer, dass ich diesen Beitrag dann auch leisten kann. Und das ist eine spannende Sache. Jeder von euch, egal ob, ich sage jetzt mal du, egal ob du jung bist oder älter, so wie ich, oder noch älter, spielt keine Rolle. Ob du Männlein bist oder Weiblein. Ob du dich gut fühlst oder schlecht. Ob du objektiv sehr talentiert bist oder nicht so talentiert. Ob du Dinge schon erreicht hast in deinem Leben oder denkst, ich habe bisher alles versemmelt. Es spielt keine Rolle. Jetzt kannst du fragen, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Und wenn du das systematisch machst, wenn du diese Haltung einnimmst und auch tust, was dir dann einfällt, tust, was Gott dir sagt, Mut hast, der Stimme Gottes zu folgen, dann baut sich das auf, was wir Jesus-Nachfolge nennen. Dann baut sich das auf, was wir ein Leben dann auch bezeichnen können, dass, wenn wir bei Gott einmal sein werden, das, wo er dann sagt, das hast du gut gemacht. Und das wünsche ich mir für mein Leben. Das hat sich Comenius auch für sein Leben gewünscht. Und deswegen schließe ich mit den letzten Sätzen seines Buches, wo er also auch darüber spricht, dass er eines nicht verlieren darf, nämlich Gott. Er schreibt, belaste dich nicht mit Dingen, die du im Leben nicht durchaus brauchst. Begnüge dich mit wenigem, das zu Bequemlichkeit dient, und lobe Gott. Kannst du keine Bequemlichkeiten haben, so sei alleine zufrieden mit dem, was du notwendig brauchst. Wird dir auch das genommen, so denke daran, dich selbst zu erhalten. Kannst du auch das nicht, so lass deinen Leib fahren. Nur Gott darfst du nicht verlieren. Wer Gott hat, kann alles entbehren. Mit Gott hat er das höchste Gut und das ewige Leben und besitzt es in Ewigkeit. Das ist alles, was man wünschen kann, das Ziel und das Ende.
Diese Worte von Georg sind jetzt noch nicht das Ende, aber ich merke, wie lange ich schon mit Georg unterwegs bin. Und dass wir viele Sachen zusammen erlebt haben, gelebt haben und auch das geistliche Leben, was wir leben, miteinander gelebt haben. Und da freue ich mich einfach. Freue mich, hier zu sein und merke, 30 Jahre Christustreff, da kann ich mich doch echt drüber freuen, weil Gott hat hier mein geistliches Leben sehr stark geprägt und auch verändert. Und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Veränderung einfach erleben konnte. Was ist mir wichtig im geistlichen Leben? Ich glaube, mein geistliches Leben ist geprägt von der Sehnsucht, Jesus tiefer kennenzulernen, Gott näher zu kommen, Gottes Größe im Alltag zu erleben und zu erfahren und dabei darauf zu achten, dass das alles zu seiner Ehre geschieht und nicht zu meiner. Und wichtig für mich ist auch immer wieder, erfrischt zu werden vom Geist Gottes und in ihm und mit ihm lebendig zu sein. Eine Sache, die mir dabei wirklich hilft, sind Textbetrachtungen. Mir einen Text rauszusuchen, Bibeltext, kann auch mal ein anderer Text sein, wo ich wirklich Gott bitte, zu mir zu reden. Ganz konkret mir Sachen ins Auge springen zu lassen und lebendig werden zu lassen. Und ich habe euch einen Text mal mitgebracht. Ich gehöre zu den Leuten, die so eine Art geistliches Tagebuch auch führen, wenn sie so einen Text gelesen haben, die wichtigen Sachen nicht nur einfach im Kopf zu haben. Da vergesse ich doch manchmal das eine oder andere, je älter ich werde. Und aber diese Kernsätze aufzuschreiben, das ist wie so eine Perlenkette für mich. Und aus der Perlenkette nehme ich heute mal eine Perle raus und stelle die euch mal ein bisschen vor. Ich möchte mal einen Text vorlesen aus Lukas 14. Dann ereignete sich Folgendes. Jesus kam an einem Sabbattag in das Haus eines der leidenden Männer unter den Pharisäern, um dort mit ihm gemeinsam zu essen. Die dort anwesenden Pharisäer beäugten ihn dabei kritisch. Da saß direkt vor ihm ein Mann, in dessen Körper sich durch eine Krankheit große Mengen Flüssigkeit eingelagert hatten. Jesus ergriff das Wort und sprach die Gelehrten des göttlichen Rechts und die Pharisäer an. Ist es erlaubt, am Sabbat eine Heilung vorzunehmen oder nicht? Doch sie sagten nichts. Da berührte Jesus ihn und heilte ihn. Dann schickte er ihn nach Hause. Danach sagte er zu ihnen, stellt euch einmal vor, dass der Sohn oder der Ochse von einem von euch in einen Brunnen fällt. Würdet ihr ihm nicht unverzüglich zu Hilfe kommen, selbst wenn es am Sabbattag wäre? Sie waren nicht imstande, ihm darauf eine Antwort zu geben. Jesus ist am Sabbat bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Das ist eher was ganz Natürliches. Sabbat, da hat man Zeit, da gibt's ein dickes, gutes, großes Essen nach bestimmten Regeln. Und er ist eingeladen. Jesus hat das gerne wahrgenommen, auch einfach um präsent zu sein. Er ist da bei diesem Pharisäer zu Besuch und er spürt auch, die Atmosphäre ist schon so ein bisschen angespannt, ein bisschen kritisch. Die Pharisäer standen ihm ja nicht immer so positiv gegenüber und er merkt das auch ganz deutlich. Und trotzdem lässt er sich nicht davon beirren, was eigentlich sein Auftrag ist. Und das in ganz verschiedenen Dimensionen. Jesus sieht diesen kranken Mann. Denk mal so einen Moment darüber nach, wie der wohl ausgesehen hat, wenn da heißt, dass der ganz viel Wasser in seinem Körper eingelagert hat. Irgendwie aufgeschwemmt, vielleicht nur im Gesicht, vielleicht aber auch mit geschwollenen Beinen oder auch mit einem ganz dicken Bauch. Vielleicht hat er auch stark geschwitzt, weil es so warm war. Vielleicht hat er auch schon Wasser in der Lunge gehabt und man hörte ihn so beim Atmen so ein bisschen rasseln. Jedenfalls war es auffällig. Jesus ist ja aufgefallen. Jesus ist der Gott, der sieht, der dich und mich sieht, jeden Einzelnen von uns hier sieht, heute Morgen. Vielleicht guckt er mal zu eurem Nachbarn, guckt den mal an. Wenigstens einen Menschen wahrnehmen, ganz bewusst, der heute Morgen hier ist. Jesus ist in uns lebendig. In diesem Moment guckt Jesus auch den anderen an. Jesus nimmt auch die Pharisäer wahr. Auch ihr Anliegen, auf jeden Fall das Recht zu bewahren, so wie es immer war und wie es geschrieben steht. Auch wenn es um das Halten des Sabbats geht. Und deshalb fragt er auch mal nach, ob denn so Heilen am Sabbat überhaupt erlaubt ist. Auch wenn er ihre Gedanken bereits kennt. Und die Pharisäer können ihm keine Antwort geben. Jesus ist der Heiland, der auch am Sabbat heilt. Auch heute. Auch wenn heute Sonntag ist. Jesus berührt den Kranken. Er fasst ihn an. So wie der aussieht, ist das kein Hindernis für ihn. Und auch das gilt für uns heute. Hier in diesem Moment kann Jesus uns berühren. Innen, außen, Gedanken. Und ich habe mich gefragt, wie lange hat dieser Mann wohl darauf gewartet, gesehen zu werden, berührt zu werden, wahrgenommen zu sein, frei davon zu werden, nicht mehr angestarrt zu werden. Jesus berührt ihn also. Und was passiert dann? Das war lange Zeit für mich der irritierendste Satz in diesem ganzen Text. Hier steht, dann schickte Jesus ihn nach Hause. Ich dachte so, hä? Wieso schickt er ihn jetzt nach Hause? Ist doch gerade alles toll, der ist wieder gesund, da kann er doch auch gut da bleiben. Aber das ist was ganz Besonderes von Jesus. Der schaut nämlich tiefer. Der sieht nicht nur das, was außen ist. Wir haben ja heute schon mal was vom stillen Örtchen gehört. Und ich glaube, dieser Mann hat auch ganz dringend ein stilles Örtchen gebraucht. Wo sollte denn das ganze Wasser hin? Das macht ja nicht zupp und löst sich in Luft auf. Sondern irgendwo muss das ja hin. Und das finde ich so toll an Jesus. Der denkt einfach weiter, ne? Also irgendwo muss es ja einen Platz geben, wo das Wasser auf natürliche Weise den Körper verlassen kann. Verdunstung alleine schien nicht zu reichen. Diese Heilung hat also ein bisschen Zeit gebraucht. Das kann auch über mehrere Tage gegangen sein. Der Körper musste sich wieder regulieren. Und Jesus hat auch nicht nur bei diesen äußerlichen Symptomen angefangen, die ja für alle sichtbar waren, sondern Jesus ist nach innen gegangen. Wo kommt das Wasser her? Warum ist das auf einmal da, ne? Hat er eine kranke Niere? Hat er irgendwie ein gebrochenes Herz? Dadurch ist das Herz schwach geworden, schafft es nicht mehr, Flüssigkeit zu entsorgen, die Pumpe richtig anzutreiben. Vielleicht waren seine Venen irgendwie verstopft. Ganz unterschiedliche Gründe, die es geben kann. Und Jesus geht an die Ursache. Er bleibt nicht nur bei den Symptomen. Auch bei uns nicht. Und das finde ich super an Jesus. Das ist mir da nochmal ganz neu bewusst geworden, ne? Der gibt sich nicht nur mit dem Äußerlichen ab. Und so wünsche ich mir immer mehr im geistlichen Leben auch zu sehen, ja, wo sind denn meine Symptome und wo ist die Ursache? Was tut mir gut? Was lasse ich besser? Wo lasse ich mich drauf ein? Thema Textbetrachtung. Und das ist für mich wichtig. So lerne ich dazu, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Ich möchte gern Gottes Größe im Alltag erfahren. Das kann ich auch ganz praktisch. Ich arbeite ja bei Brücke der Hoffnung in Hüttenberg. Das ist ein Hilfswerk, das unter Kindern aus extrem gestörten Familien in der Ukraine arbeitet. Und wir hatten letzte Woche einen Hilfsgütertransport. Und nachdem wir fertig waren im Lager, wusste ich, dass einer der LKW-Fahrer Probleme hatte. Der konnte irgendwie sein Essen nicht mehr so richtig runterschlucken. Und dann standen wir da so im Lager und hatten einen Moment Zeit. Und ich sag so, ach, waren noch zwei andere Mitarbeiterinnen dabei, die sonst auch mit im Lager helfen. Ich sag, hier wollen wir nicht noch zusammen beten für meinen Kollegen. Und der sagte, ja, das wäre toll. Und dann haben wir da einfach zu viert gestanden im leeren Lager und haben miteinander gebetet, reihum. Und dann frage ich ihn am nächsten Tag, und, geht sie wieder besser? Ja, sagt er, nach dem Gebet war's weg. Habe ich mich doch gefreut, Jesus im Alltag erleben, ne? Gottes Geist wirken lassen. Und ich möchte Gott da die Ehre geben. Ich möchte ihm danken dafür, dass er das macht, sich immer wieder unser erbarmt. Und das ist für mich geistliches Leben, Jesus in meinem Alltag zu erleben. Und nicht nur, wenn ich mich irgendwie zurückgezogen habe, sondern in beiden Sachen. Und auch eine wichtige Sache, was ich gesagt habe, erfrischt sein vom Geist Gottes. Sich neue Impulse holen. Gottesdienst, Konferenzen, kommt demnächst die Bodyspur-Konferenz wieder oder eine Willow Creek-Konferenz. Wenn ihr irgendwo einen Ort habt, wo ihr Gottes Geist tanken könnt, dann nutzt den. Das ist mir persönlich wichtig. Ich merke, ich brauche das. Und eine Sache, die mir auch ganz doll hilft, ist geistliche Begleitung. Ich möchte mit jemandem kontinuierlich einen Weg gehen. Einen Weg, wo derjenige weiß, wo ich stehe, auch geistlich. Wo ich einfach auch sagen will, das macht mir gerade Schwierigkeiten oder das läuft super. Und für mich ist das sowas, was ich nehme und das ist auch was ich gebe. Und ich habe gemerkt, dass geistliche Begleitung mein Leben total verändert hat. Ich habe durch jemanden, den ich geistlich begleite, meinen Mann kennengelernt. Das fand ich toll. Das hätte ich nie gedacht, dass das so klappt. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger allein gewesen und bin einfach froh und freue mich einfach immer wieder drüber, dass ich mich drauf eingelassen habe. Auch wenn das ein bisschen verrückt war, so die Art und Weise. Da könnt ihr ja persönlich bei mir nachfragen. Ne? Aber also ich möchte euch echt Mut machen, auf dem Weg weiterzugehen, in kleinen Schritten. Gott geht mit. Und ein andermal steht ihr hier und erzählt, wie ihr euer geistliches Leben lebt. Und darauf freue ich mich. Ich möchte zum Schluss noch was vorlesen, Gedanken, den Gott mir gegeben hat, auch damals, als ich diesen Text geschrieben habe. Und den möchte ich euch mitgeben. Einfach mal ganz still, Augen zumachen, zuhören, aufnehmen, was für euch ist. Weiter will ich gehen mit dir. Tiefer will ich gegründet sein in dir. Näher will ich dich ziehen zu mir. Lebendiger will ich sein in dir. Sichtbar will ich handeln durch dich. Liebevoll will ich andere und dich berühren. Vertrau dich mir an. Weit. Tief. Nah. Lebendig. Sichtbar. Liebevoll. Vertrauensvoll.